Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr den Wunsch hattet, heute in das Haus Gottes zu kommen, um von seinem Wort zu hören. Lasst uns, bevor wir in den Text schauen und beginnen, noch ins Gebet gehen. Ich möchte um den Segen Gottes bitten, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Himmlischer Vater, Herr, wir bekennen, dass du mächtig bist, dass du der König, souveräne Herrscher über allem bist. Wir bekennen, Herr, dass dein Wort heute noch Gültigkeit hat und wir wollen aus deinem Wort hören. Herr, wir wissen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und wir wissen, dass dein Heiliger Geist auch das Wort in unserem Herzen wird. Wir bitten dich darum, dass wir aufmerksam genug sind, darauf zu hören, dass du uns segnest, uns Kraft schenkst und uns nicht ablenken lässt oder dass wir uns nicht ablenken lassen von deinem Wort. Lass uns aufmerksam sein und auf dein Wort achten. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass wir im 2. Samuel-Buch weitermachen. Und der Beginn dieses 2. Samuel-Buches spiegelt in gewisser Weise auch den Beginn wie im 1. Buch wider. Diesmal ist es nicht die Verzweiflung einer kinderlosen Frau, sondern ein verzweifeltes Volk, das keinen König mehr hat. In den letzten 5 Kapiteln vom 1. Samuel-Buch haben wir gesehen, wie der Autor immer wieder zwischen Saul und David hin und her springt. Und immer wieder versucht er uns den Kontrast zu zeigen zwischen dem König Saul, der gesalbt ist und noch König ist, und David, der auch schon gesalbt ist von Samuel, aber noch kein König ist. Und die Geschichten in den letzten Kapiteln im 1. Samuel-Buch, die finden zum Teil auch parallel statt. Als der verängstigte Saul sich seiner letzten Konfrontation mit den Philistern nähert und schließlich auf dem Berg in Gilboa sich das Leben nahm, war David 3 Tage reisend weiter entfernt und kämpfte gegen die Amalekiter. Der Tod des Königs und die schreckliche Niederlage Israels gegen die Philister war verheerend. Es heißt, wir haben es gesehen im letzten Kapitel, dass die Philister die frohe Botschaft von ihrem Sieg und dem Tod des Königs Israel verkündet haben, in ihrem ganzen Land. Und auch David hält sich im Land der Philister auf, weil er ja von Saul geflohen ist, doch er hat noch nichts davon mitbekommen. Er weiß zwar, dass die Schlacht stattfindet, weil er selbst war ja dabei, bevor Gott durch seine souveräne Führung Zweifel in den Philistern Königen gesetzt hat und sie nicht mitnehmen wollten. Und so ist er zurückgereist nach Ziklag. Weißt du noch nicht das Ergebnis dieser Schlacht? Israel verliert gegen die Philister. Wir haben es gehört in der Schriftlesung, Saul ist tot. Jonathan ist tot. Und jetzt geht unsere Geschichte weiter mit David. Schlag mit mir bitte gemeinsam auf das 2. Buch Samuel. Wir werden Kapitel 1 gemeinsam lesen. Das 2. Buch Samuel, Kapitel 1. Und in der Gemeindebibel ist es die Seite 374. Das 2. Buch Samuel, Kapitel 1. Und es geschah nach dem Tod Sauls, als David von der Schlacht gegen die Amalekiter zurückgekommen und 2 Tage lang in Ziklag geblieben war. Und es geschah am 3. Tag, siehe, da kam einer aus dem Heer Sauls mit zerrissenen Kleidern und Erde auf dem Haupt. Und als er zu David kam, warf er sich zur Erde und verbeugte sich. David aber sprach zu ihm, wo kommst du her? Er sprach zu ihm, ich bin aus dem Heer Israels entflohen. Und David sprach zu ihm, wie steht die Sache? Berichte mir doch. Er sprach, das Volk ist aus der Schlacht geflohen. Auch sind viele von dem Volk gefallen und umgekommen. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. David aber sprach zu dem jungen Mann, der ihm berichtete, woher weißt du, dass Saul und sein Jonathan tot sind? Und der junge Mann, der ihm dies sagte, sprach, ich kam zufällig auf dem Bergland von Gilboa und siehe, Saul lehnte sich auf sein Speer. Und siehe, Streitwagen und Reiter jagten hinter ihm her. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich. Und er sprach, und ich sprach, hier bin ich. Und er sprach zu mir, wer bist du? Ich antwortete ihm, ich bin ein Amalekiter. Da sprach er zu mir, tritt doch her zu mir und töte mich, denn Verwirrung hat mich ergriffen, während ich noch bei vollem Bewusstsein bin. Da trat ich auf ihn zu und tötete ihn, denn ich wusste wohl, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Und ich nahm die Krone von seinem Haupt und die Spange von seinem Arm und ich habe sie hergebracht zu dir, meinem Herrn. Da fasste sich David seine Kleider und zerriss sie und ebenso alle Männer, die bei ihm waren. Und sie stimmten die Totenklage an und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan, um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. Und David sprach zu dem jungen Mann, der ihm dies berichtet hatte, wo bist du her? Er sprach, ich bin der Sohn eines Fremdlings, eines Amalekitas. Und David sprach zu ihm, wie? Du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen und ihn zu verderben? Und David rief einer seiner jungen Männer und sprach, tritt herzu und erschlage ihn. Und er schlug ihn, dass er starb. Da sprach David zu ihm, dein Blut sei auf deinem Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst gezeugt und gesprochen, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Vers 17. Und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und seinen Sohn Jonathan. Und er befahl, dass man die Kinder Judas das Lied vom Bogen lehren solle. Siehe, es steht geschrieben im Buch des Rechtschaffenen. Deine Zierde, Israel, liegt auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Berichtet es nicht in Gad, verkündet es nicht auf den Straßen Askalons, dass sie nicht freuen, die Töchter des Philister, dass sie nicht frohlocken, die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Berge von Gilboa, es soll weder Tau noch Regen auf euch fallen, noch mögen Felder da sein, von denen Hebopfer kommen, denn dort ist das Schild der Helden schmächlich und hingeworfen worden, das Schild Sauls, als wäre es nicht mit Öl gesalbt. Vom Blut der Schlagenen, vom Fett der Helden ist Jonathans Bogen nie zurückgewichen und das Schwert Sauls ist nie leer wiedergekommen. Saul und Jonathan, geliebt und lieblich im Leben, sind auch im Tod nicht geschieden. Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels, weint über Saul, der euch köstlich in Karmesin kleidete, der eure Kleider mit goldenem Schmuck verzierte. Wie sind doch die Helden gefallen mitten im Kampf? Jonathan liegt erschlagen auf deinen Höhen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Du bist mir sehr lieb gewesen. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Wie sind die Helden gefallen und verloren die Waffen des Krieges? Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Fast jeden Tag hören wir in den Nachrichten irgendetwas über den Krieg in der Ukraine. Und es wird manchmal auch erwähnt, wie viele Menschen an diesem Tag gestorben sind. Und das sind traurige Nachrichten für uns, weil wir die Ausmaße des Kriegs sehen. Aber noch schlimmer trifft es die Angehörigen dieser Verstorbenen, die jetzt über einen großen Verlust trauern. Und auch unser Kapitel ist eine traurige Geschichte. Und so traurig, wie das erste Samuelbuch Kapitel 31 geendet hat, so traurig geht es im zweiten Buch weiter. Doch eigentlich sind es gar keine zwei getrennten Bücher, sondern es ist ein Buch, die eine Geschichte erzählt. Und das Predigt, oder mein Predigtthema lautet heute, der König ist tot, was nun? Der König ist tot, was nun? In diesem ersten Kapitel, das wir gerade gemeinsam gelesen haben, da können wir zwei Teile sehen. Der erste Teil bis Vers 16 ist der Geschichtsteil. Es wird uns eine Geschichte berichtet, wie David erfährt, dass Saul und Jonathan und das Volk Israel gestorben sind. Und der zweite Teil ab Vers 17 bis Vers 27, das ist ein poetischer Teil. Es ist Davids Klage, ein Lied oder ein poetisches Gedicht, das David hier einstimmt, um über die Verstorbenen zu trauern. Und eigentlich könnten wir uns Zeit nehmen, jeden Teil für sich zu betrachten, denn so viel Inhalt ist darin. Doch wir wollen das ganze Kapitel zusammen betrachten, denn wir sehen die Reaktion von David auf die Informationen aus der Geschichte, die wir vorher gesehen haben. Und so habe ich auch die Predigt eingeteilt in zwei Teile, die wir heute anschauen werden. Und der erste Teil von Vers 1 bis Vers 16, da sehen wir eigentlich, David handelt als König. David handelt als König. Das ist der erste Punkt, den wir hier sehen. Schau mit mir in den Text. In den Versen 2 bis 4 sehen wir, wie einer aus dem Heer Sauls kommt. Mit zerrissenen Kleidern macht er sich auf den Weg und kommt zu David nach Siklag. Und Davids Schlacht gegen die Amalekiter fand zur gleichen Zeit statt wie die Schlacht Sauls gegen die Philister. Und von dieser Schlacht kommt jetzt einer zu David und verbeugt sich vor ihm. Er berichtet, was passiert ist. Einige sind geflohen, sagt er. Einige sind gefallen. Und Saul und Jonathan sind tot. Und nachdem wir in der Schriftlesung von Andreas, die uns gelesen hat, gehört haben, was passiert ist, sollte doch jeder von uns eine Frage haben. Warum haben wir zwei verschiedene Geschichten von ein und dem gleichen Ereignis? Es wird in beiden Geschichten von Sauls Tod berichtet, aber in diesen zwei Kapiteln haben wir Unterschiede. Nachdem David fragt, was passiert ist oder woher er weiß, dass Saul und Jonathan gestorben sind, gibt der biblische Autor einem Unbeschnittenen, einem Heiden, einem Amalekiter, 5 Verse in einem biblischen Text, um auf die Frage von David zu antworten. Und ja, nachdem er geantwortet hat, 5 Verse lang, wissen wir, dass derjenige, der mit zerrissenen Kleidern gekommen ist, ein Amalekiter ist. Und es ist eigentlich eine ziemlich lange Rede von einem, der nicht zum Volk Gottes gehört. Und er sagt zu David, ich kam zufällig. Zufällig kam ich auf das Bergland Gilboa und da sah ich Saul auf seinem Speer und er wurde verfolgt und er hat mich gerufen, gefragt, wer ich bin und ich habe ihm geantwortet und er hat mir gesagt, ich soll ihn umbringen und ich habe es getan. Und die Krone und das Armreif oder den Ring um seinen Arm habe ich genommen und dir gebracht, David. Bei dieser Geschichte von meinem Nikita im Vergleich zu der vorhergehenden sollten wir uns fragen, warum haben wir diese Unterschiede? In der Geschichte von 1. Samuel 31 sehen wir Unterschiede. Wir haben gehört, dass Saul seinem Waffenträger gesagt hat, bring mich um. Und der Waffenträger hat sich geweigert, ihn umzubringen. Und so stürzte sich Saul in sein Schwert. Wir haben es gelesen oder gehört. Und auch der Waffenträger, nachdem er gesehen hat, dass Saul sich umgebracht hat, bringt sich auch um. Und wir können sagen, diese beiden Geschichten können nicht nebeneinander stehen und beide wahr sein. Es ist ein Widerspruch in der Geschichte. Auf der einen Seite ist es Selbstmord und auf der anderen Seite bringt der Amalekiter Saul um. Und wenn es jetzt eine Bibelstunde wäre, dann würde ich euch fragen, wie gehen wir Christen mit solchen Spannungen oder Widersprüchen um? Ist das nicht eine Anklage von Menschen, die du vielleicht schon mal gehört hast, die der Bibel nicht glauben, weil sie sich widerspricht? Wir haben zwei verschiedene Geschichten. Wir haben von zwei verschiedenen Personen das gleiche Ereignis, aber die Geschichten passen nicht zusammen, sie widersprechen sich. Was nun? Du könntest sagen, dass der Autor vom Samuelbuch nicht gemerkt hat, dass er zwei unterschiedliche Geschichten aufgeschrieben hat. Doch weil die Geschichten gleich nacheinander kommen und weil ich in der Einleitung ja gesagt habe, es ist eigentlich ein Buch, können wir diese Aussage ausschließen. Er würde merken, wenn er ein bisschen später sich widersprechen würde zu dem, was er vorher geschrieben hat. Wir müssen weiterdenken. Wie können wir diesen Widerspruch erklären? Eine weitere Erklärung, die man leider zu oft hört, ist, es ist doch nicht so wichtig, was in diesem Bibeltext steht. Wir müssen schauen, was dieser Text und der Text davor, also Kapitel 1 und Kapitel 31 im ersten Buch, für uns bedeutet. Was wir daraus lernen, was der Text für mich und was der Text für dich bedeutet, das ist doch das Wichtige an der Bibel. Doch ich muss dich enttäuschen. Bei dem Bibeltext oder in der Bibel geht es nicht darum, was ich darüber halte oder was du darüber hältst, sondern was die biblische Wahrheit ist, was dieser biblische Text beinhaltet. Und wenn wir diese biblische Wahrheit verstanden haben, erst dann können wir die Wahrheit auf unser Leben anwenden. Was machen wir nun mit unserem Bibeltext? Wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass die Geschichte aus 1. Samuel 31 von dem biblischen Autor geschrieben wurde. Dieser Autor hat uns durch das ganze 1. Samuel-Buch geführt, durch die ganze Geschichte, angefangen von der verzweifelten Hanna, die kein Kind kriegen konnte. Samuel, das Kind von der Hanna, Saul, der gesalbt wurde, Jonathan, der Sohn Sauls und David. Er hat uns durch alle Geschichten berichtet, informiert und erzählt, was passiert ist. Und genauso auch in 1. Samuel 31. Das ist die Geschichte des biblischen Autors. In unserem Predigttext haben wir die Geschichte von einem Amalekiter, was er gesehen, getan und erlebt hat. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Hast du jemals einen Amalekiter getroffen, dem du trauen kannst? Wenn du nach den Amalekitern in der Bibel suchst, dann siehst du gerade im Buch der Richter und aber auch im 1. Samuel-Buch, dass die Amalekiter das Volk waren, das immer wieder das Volk Gottes angegriffen hat. Ich meine, du erinnerst dich an die Geschichte mit David und seinen Männern. Als David bei den Philistern war und den Anschein vermittelt hat, er will mitkämpfen gegen Israel, was ist mit ihren Frauen und ihren Hab und Gut passiert? Sie wurden von den Amalekitern gefangen genommen und weggeführt. Und die Stadt haben sie in Schutt und Asche gelegt. Und ich denke, das sind genug Gründe, damit du die Geschichte des Amalekiters bewerten kannst, ob sie wahr ist oder nicht. Du hast also auf der einen Seite die wahre Geschichte des biblischen Autors und auf der anderen Seite die Geschichte eines Amalekiters, der sie zum Vorteil nutzt und lügt. Er will also offensichtlich etwas von David. Er bringt ihm die Krone und nennt David seinen Herrn. Und auch wenn seine Geschichte nicht stimmt, auch wenn er lügt, können wir sicher sein, dass der Amalekiter aus dem Herr Sauls kommt, weil der biblische Autor uns das in Vers 2 sagt. Wir wissen nicht, ob er gesehen hat, wie Saul gestorben ist. Aber er war bei dem toten Saul und wahrscheinlich hat er auch den toten Jonathan gesehen. Und dort, als er beim toten Saul war, vor den Philistern, hat er seine Chance gesehen. Durch die Aussage zu David, dass er ein Fremdling ist, bedeutet es, er ist ein Amalekiter, der unter dem Volk Israel gelebt hat. Er wusste also, dass Saul nach dem Leben Davids getrachtet hat. Er wusste auch, dass David der nächste König von Israel ist. Und diese Chance hat er nun gesehen und ergriffen. Und indem er die Krone und die Spange von der Hand Sauls genommen hat und sie zu David gebracht hat, wollte er diese Chance nutzen. Was genau der Amalekiter sich gedacht hat, das können wir nicht wissen. Wir können nur annehmen. Wir können annehmen, dass er etwas von David wollte. Er hat ihm die Krone gebracht. Er verbeugt sich vor ihm. Er nennt ihn Herr. Er wollte Anerkennung oder Ehre oder eine gute Position. Er hätte ja die Krone sonst verstecken können. Und wenn die Zeit irgendwie im Gras über die Sache gewachsen ist, wie wir es schön sagen, dann könnte er sie verkaufen. Doch er dachte sich, er bekommt ein dickes Lob von David. Er bekommt ein Schulterklopfen, weil er seinen Feind Saul umgebracht hat. Er dachte, vielleicht bekommt er eine gute Stellung im Königreich von David. Doch anstatt der Belohnung gibt David seinen Männern den Befehl, diesen Mann umzubringen, aufgrund seiner Aussage. Und die Erklärung für seine Hinrichtung, sagt David, wie konntest du nur den Gesalbten des Herrn töten? Es war bekannt in Israel unter dem Volk Gottes, dass der König Israels ein Gesalbter des Herrn ist. David selbst hatte mehrmals die Möglichkeit, ihn umzubringen und hat es nicht getan. Und das wussten seine Männer und das wusste Israel. Warum hat ihn sonst nicht der Waffenträger umgebracht? Auch er hat davor zurückgeschreckt, seine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen. Und das war sein Todesurteil. Er hat durch seine Lüge sich einen Vorteil gesucht. Er hat nach einer Gelegenheit gesucht, sich durch die Lüge mehr zu erschleichen oder mehr zu bekommen. Und das ist auch etwas, was wir sehr oft bei Menschen sehen. Durch eine Lüge, eine Täuschung, ein gebrochenes Versprechen, ein Verrat oder ja, wo er einen Vorteil sieht, danach in seinem Leben zu suchen. Vielleicht ist es zu glauben, dass ein moralischer Kompromiss, der oft nur als geringfügig angesehen wird, einen Vorteil bringen kann. Der Amalekiter, der hat die Wahrheit nur ein kleines Stück verdreht. Sein sündiges Herz erlaubte ihm zu glauben, dass diese kleine Sünde ihm einen größeren Lohn bringen würde. Ich denke, wir müssen bekennen, dass uns diese Dinge nicht unbekannt sind. Sind deine Geschichte nicht auch manchmal ein bisschen angepasst, damit du der Held in der Geschichte bist? Und manche haben sogar ein Problem damit, indem sie immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, wird sie immer gewagter und ereignisvoller. Oder gibt es Momente in deinem Leben, wo du einen Vorteil verloren hast und du deswegen oder beleidigt worden bist und du deswegen einen Menschen so sehr hasst, dass du hoffst, ihn nie wieder in deinem Leben zu sehen? Oder wollen wir uns nicht einen Vorteil bei einem Freund suchen, indem wir schlecht über andere Freunde reden? Bestehst du nicht auch manchmal darauf, dass dein Weg, dein Plan der beste und der richtige ist? Und wenn du dann weißt, dass es der falsche Plan, der falsche Weg war, dann bist du nicht bereit, es deinem Nächsten zu sagen und die Vergebung zu suchen. Vielmehr suchst du eine Ausrede, warum du jetzt gedacht hast, dass es so ist. Du willst als der Überlegene gelten, als der, der im Vorteil ist. Du suchst vielleicht Anerkennung bei bestimmten Personen, weil du denkst, dass das dir einen größeren Vorteil bringen könnte. Und die meisten Menschen leben nach dem Prinzip oder nach dem ethischen Prinzip des Vorteils. Sie passen alles so an, dass sie einen Vorteil daraus ziehen. Doch die christliche Ethik ist anders. Die Bibel sagt uns, vertraue und gehorche Gott. Und als Kinder Gottes suchen wir keinen Vorteil, wir suchen keine Macht oder Ehre, weil wir glauben, dass Gott die größte Macht hat, weil wir glauben, dass Gott die größte Ehre hat. Und in dieser Wahrheit dürfen wir zur Ruhe kommen, in jeder Situation, weil ich weiß, dass Gott alles unter seiner Kontrolle hat. Doch ich denke, jeder von uns kann sagen, dass er ein kleines Stück von einem Amalekiter in sich hat. Sein Urteil aufgrund seines Bekenntnisses und seiner Sünde war der Tod. Unser Urteil als Kinder Gottes ist seine Gnade. Durch seine Gnade und der Gnadenmittel nutzt er sein Wort, die Predigt, das Gebet, die Bibel, um uns zu überführen von dieser Sünde, wenn wir danach denken, wir können nach dem ethischen Vorteil leben, damit wir Buße tun können. Er führt uns an dem Punkt, wo wir Buße tun und wissen dürfen, dass er unsere Sünden im Erlösungswerk Jesu Christi vergeben hat. Das ist die Wahrheit, die wir aus dem ersten Abschnitt ziehen können. Was als nächstes passiert, ist erstaunlich. Und das ist auch unser nächster Punkt. Punkt 2, David trauert über den König. David trauert über den König. Das sind die Verse 17 bis 27 in unserem Predigttext. Erinnerst du dich, wie Davids Leben vor diesem Kapitel war? Als gesalbter König von Israel hat er sein Land, also Israel, verlassen, weil er um sein Leben gefürchtet hat. Er hatte Angst, dass Saul ihn eines Tages erwischt und umbringt. Er war ja knapp davor, ihn einige Male zu bekommen. David war als Waffenträger Sauls eingestellt worden, als jemand, der die Harfe spielt, um Saul zu beruhigen. Und er war erfolgreich in der Armee Sauls. Und so wuchs die Eifersucht, die irgendwann mal begonnen hat in Saul und wurde immer größer mit dem Erfolg Davids, bis irgendwann mal Saul versucht hat, David umzubringen. Seit diesem Moment, mehrere Kapitel lang, ich denke 14 insgesamt, ist David auf der Flucht von Saul. Und nachdem David nun erfahren hat, dass sein Feind oder dass eine, in unserer Definition wäre es ein Feind, wenn jemand mir nach dem Leben trachtet, dass der König Israels, der David nach dem Leben getrachtet hat, tot ist, sollte doch in David eine Freude hervorbringen. Endlich bin ich befreit, endlich keine Angst mehr zu haben, dass er mich erwischt und umbringt. Doch unser Text zeigt uns, dass sich David nicht freut. Wir sehen einen Moment der Trauer. David trauert um das Volk Gottes, das einen so großen Verlust eingefahren hat und keinen König mehr hat. David trauert um Saul, den toten König, und David trauert um Jonathan, seinen besten Freund. In diesen Versen sehen wir nun den poetischen Teil aus diesem Kapitel. Und in Vers 8 gibt David diesem Lied den Namen Bogen. Und dieses Lied sollen sich seine Männer merken und sie sollen es singen. Es ist, vielleicht kennst du das, wenn man irgendwie Teamsport gemacht hat und man verliert gegen ein Team, dann benutzt manchmal der Trainer den Ausdruck, merkt euch diese Situation, merkt euch die Niederlage, die Demütigung, die ihr gerade erleidet, und nutzt sie beim nächsten Spiel, beim Rückspiel, als Motivation, um zu gewinnen. Das ist eine Art, wie David hier seine Männer motiviert. Merkt euch dieses Lied, die Situation, die Niederlage, die das Volk Israel bekommen oder erfahren hat. Und dieses Lied ist aufgeschrieben im Buch des Rechtschaffenen. Steht in der Schlachterübersetzung. In der Elberfeld-Übersetzung steht, es ist geschrieben im Buch Jaschar. Dieses Buch haben wir heute nicht mehr und es wird auch nur noch ein weiteres Mal in der Bibel erwähnt. Nämlich die Geschichte in Josua 10, 13. Dort lesen wir die Geschichte, als die Sonne stillstand für die Dauer des Krieges, und dort steht auch, dass dieses Ereignis im Buch Jascha steht, im Buch des Rechtschaffenen. Und ab Vers 19 bis 27 lesen wir wahrscheinlich eben dieses Lied, das im Buch des Rechtschaffenen steht. Wir können es ja nicht vergleichen, weil wir es nicht mehr haben. Aber viele Ausleger nehmen an, dass es entweder dieses Lied ist oder ein Abschnitt von dem Lied oder ein Beispiel von diesem Lied. Und was zeigt uns dieses Lied? Sie zeigt, dass David um das Volk Israel und um Saul und Jonathan trauert. Und aus dieser Trauer, oder Paul David Tripp sagt uns zu dieser Trauer von David, er kennt kein besseres geschichtliches Beispiel für die biblische Wahrheit, liebe deine Feinde. Natürlich ausgenommen Gottes Liebe durch Christus für uns als Sünder. Kennt er kein besseres geschichtliches Beispiel für die biblische Wahrheit, liebe deine Feinde. Du kannst deine Feinde nur so lieben, wenn du verstanden hast, dass Gott dich liebt. Es ist schwer für uns, dieses poetische Lied in der ganzen Fülle zu begreifen, weil durch die Übersetzung einiges nicht rüberkommt. Und das sage ich nicht, weil ich so gut Hebräisch kann. Ich kann leider noch nicht Hebräisch, ist noch auf einer Agenda zu lernen, sondern aus den biblischen Quellen, also meine Quellen sind die Kommentatoren, die ich als Vorbereitung gelesen habe, dass es ein schönes, poetisches, hebräisches Lied ist. Doch wir können, wenn wir ein bisschen darauf achten, was wir einmal in der Bibelstunde gelernt haben, auf Wiederholungen zu achten, dann können wir ein bisschen etwas erkennen. Wenn wir nämlich uns dieses poetische Lied anschauen, dann finden wir dort eine Wiederholung. Dreimal wird erwähnt, wie sind die Helden gefallen? Und hier sagen die Ausleger, das ist der Abschnitt oder das ist die Einleitung zu jeder neuen Strophe vom Lied. Und damit können wir sehen, dass dieses Lied drei Verse hat. In Vers 19 sehen wir das, wie sind die Helden gefallen, in Vers 25 und in Vers 27. Und in der ersten Strophe von diesem Lied, wie sind die Helden gefallen, oder von diesem Bogenlied, in der ersten Strophe, dort trauert David um den Tod Sauls, Jonathans und die Auswirkung davon für das Volk Gottes. In Vers 19 lesen wir, deine Zierde, Israel, liegt auf deinen Höhen erschlagen. Israel sollte als Volk Gottes die Herrlichkeit Gottes reflektieren. Die Siege von Israel sollten auf ihren König, auf ihren Gott zeigen, auf Gottes Stärke und dessen Macht. Und was ist das nun für ein schockierender, für ein trauriger Anblick, wenn David sich darüber Gedanken macht, von dem, was er gehört hat und das Schlachtfeld, also das Schlachtfeld vor Augen hat. Überall liegen Leichen herum. Und dort, wo die Israeliten überlebt haben, da sind sie auf der Flucht. Du siehst, wie sie wegrennen. Das stellt sich David vor, als er das Lied schreibt. Und der König, der ein Bild für Gottes Herrschaft sein sollte unter seinem Volk, ist gefallen, er ist tot. Saul, der König Israels, hat mit seiner Rebellion gegen Gott und als er nämlich nicht gehört hat, die Amalekiter auszulöschen, da war er ungehorsam, hat er sein Volk oder hat er Gottes Volk in diese Lage geführt. Und es scheint, dass David nun als neuer König auf diese Lage reagiert. Und in seinem Lied gibt er die Anweisung und sagt, seid leise darüber, sagt es nicht. Die Philister sollen es nicht hören, was passiert ist, sonst können sie sich noch freuen. Doch David weiß nicht, was wir schon wissen. Wir haben in der Schriftlesung gehört, dass die Philister es schon überall erzählt haben. Sie haben die frohe Botschaft, sie haben ihr Evangelium berichtet in ihren Städten und erzählt, dass das Volk Gottes gefallen ist. Ihre frohe Botschaft war, Israel ist besiegt. Der König wurde geschlagen. Und als Zeichen ihrer Herrschaft haben sie Saul enthauptet und seinen Kopf in ihren Tempel geführt und seinen Körper an ihre Stadtmauer gehängt. All das weiß David nicht, aber wir wissen es. In diesem Bild der Trauer von David sagt er in Vers 21, dass die Berge von Gilboa austrocknen sollen. Nichts soll mehr von ihnen hervorgehen. Und weiter sagt er in diesem Bild, dass das Schild Sauls nie wieder mit Öl gesalbt wird. Und dieses Bild oder die Schilder der Soldaten wurden früher mit Öl eingesalbt, damit ein Soldat, wenn er in seinem Heer steht und dieses Heer über den Berg kommt und die Sonne scheint auf diesen Berg, sie mit ihren Schildern diese Sonne reflektieren in das Tal, in dem die Stadt liegt. Und so wurden den Feinden Israels oder den Feinden, gegen die man gekämpft hat, man hat ihnen einen Schrecken eingejagt. Die Feinde, sie schauen raus aus ihrer Stadt, sie blicken auf den Berg und sie sehen ein helles Licht über den ganzen Berg verteilt. Und sie wissen nicht und können nicht lange darauf blicken, weil es blendet. Und sie wissen nicht, wie viele es sind. Sind es 5, sind es 100, sind es 10.000? Es sieht gewaltig und mächtig aus. Das ist das Bild, das David hier gebraucht. Und er sagt, Sauls Schild wird nie wieder mit Öl gesalbt sein. Nie wieder wird er so eine Macht und Herrlichkeit haben, wie das eines Heeres, wenn es genau das tut. Weil der große König Israels tot ist. In Versen 22 bis 23 feiert David die großen Erfolge von Jonathan. Wie er mit seinem Waffenträger im Vertrauen auf Gott ausgezogen ist, um gegen die Philister zu kämpfen. Und genauso feiert er auch die Siege von Saul. Und er fordert auf, Israel über diesen Verlust zu trauern. Denn auch durch diese Erfolge von Jonathan und Saul hat das Volk Israel Reichtum bekommen. Und das Erstaunliche ist, in diesem Klagelied, wir hören nichts von Rache. Wir hören nichts von Vergeltung. David, wo sind deine Erinnerungen über die schlechten Dinge, die Saul dir angetan hat? Der Tod von Saul führt David nicht dazu, darüber nachzudenken, was ihm widerfahren ist. Der Tod von Saul macht David traurig, weil das Volk Gottes die Herrlichkeit verloren hat. Und Saul hat mit seiner Herrschaft im Königreich Israel gezeigt, dass Gott in seinem Wort nicht von diesem König gesprochen hat, als er in seinem Wort von einem ewigen König spricht, der sein Leben für sein Volk lässt. Und so geht es bei dieser Trauer nicht um David, um seine Leiden, die er erfahren hat, die er gelitten hat unter Sauls Herrschaft. Es geht David um Gott und um sein Volk, dass sie diese große Niederlage erlitten haben, dass das Volk seinen König verloren hat, dass die Herrlichkeit eines Königs eigentlich auf Gott zeigen sollte, aber nun weg ist, weil der König weg ist. Und Vers 25 beginnt nun die zweite Strophe vom Lied. Hier erinnert David an die Liebe Jonathans für ihn. Und das sind bekannte Verse, die der ein oder andere von uns wahrscheinlich schon gehört hat. Dort steht, über alles lieb warst du mir, sagt David zu Jonathan. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Und viele benutzen diesen Vers, um die homosexuelle Liebe zu rechtfertigen und zu sagen, die Bibel spricht schon hier darüber. Doch David sagt nicht, dass diese Liebe als Ersatz für eine Frauenliebe gilt. Das lesen wir hier nicht. Was er sagt ist, dass diese aufopfernde Liebe, die Jonathan ihm erwiesen hat, er bis jetzt noch bei keinem anderen gesehen hat. Erinnerst du dich an die Geschichte, als Jonathan, der Prinz und eigentliche Nachfolger auf das Reich Sauls, seine Kleider dem David gibt, als Zeichen, dass er der nächste König sein wird? Und Jonathan selbst, als er ihn ermutigt in der Hand Gottes, als wir es gelesen haben im 1. Samuel-Buch, sagt, du wirst ganz sicher der nächste König und ich nach dir. Er gibt seine Nachfolge auf und übergibt alles dem David. Und diese erstaunliche, diese christliche Liebe zwischen Glaubensgeschwistern, zwischen David und Jonathan, das ist diese wunderbare Liebe, von der David hier spricht. Diese christliche Liebe zwischen Glaubensgeschwistern ist ihm mehr als Frauenliebe, sagt er. Und in Vers 27 kommt er zur letzten Strophe und spricht über die verloren gegangene Waffe der Schlacht. Wie auch in Vers 21, wo er über das Schild spricht. Etwas Unvorstellbares ist eingetroffen. Israels König ist tot. Der König, der eigentlich auf einen größeren König zeigen sollte, nämlich auf Gott, ist tot. Und wir können nicht, wenn wir über den Tod Sauls sprechen, wenn wir über die Königsherrschaft Israels sprechen, nicht weitergehen, ohne uns die Frage zu stellen, was jetzt? Was kommt jetzt? Was ist das große ganze Bild, von dem unsere Geschichte nur ein kleines Puzzleteil ist? Mit Saul als ersten König über Israel hat Gott seinem Volk gezeigt, dass Saul genauso ist wie jeder andere menschliche König, denn danach hat sein Volk verlangt. Saul war nicht und ist nicht der König aus dem Stamm Juda, dessen Zepter in seiner Hand ist. Und die Frage geht weiter. Was ist mit David? Er ist der nächste gesalbte König. Er wird König. Samuel hat ihn schon gesalbt. Und auch David. Wir werden es sehen, wenn wir durch 2. Samuel gehen. Ist zwar nicht der gleiche Königstyp wie Saul, aber auch David. Auch wenn ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben wird, ist nicht der wahre und einzige König, von dem die Bibel spricht. Die Bibel spricht von dem Sohn Gottes als dem wahren König für sein Volk. Es ist Jesus Christus, der Gottes vollkommenen Maßstab erfüllt hat, in jeder Weise. Es ist seine Königsherrschaft, die in Ewigkeit gilt. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda mit dem Zepter in der Hand und er regiert. Das ist der König, von dem die Bibel spricht. Und alle anderen Könige, wir haben es einleitend im 1. Samuelbuch gesehen, sollen nur zeigen, dass immer wieder diese und auch im 2. Samuelbuch diese menschlichen Könige versagen. Und sie deuten immer wieder auf diese Lücke hin. Was nun? Was jetzt? Und dieses Was jetzt erfüllt sich in der Königsherrschaft Jesu. Und diesen König dürfen wir als Kinder Gottes anbeten. Amen.